heute oder am letzten oder nächsten Sonntag, je nachdem, wenn du es hörst, feiern wir Ostern. Ostersonntag ist schon etwas Spezielles, oder? Ein spezieller Tag. Wenn sie dürften, gingen vielleicht an diesem Sonntag noch gerade ein paar mehr Leute in die Kirche als sonst. Und viele feiern Ostern jetzt daheim, auf ganz unterschiedlichste Art. Und wahrscheinlich wissen wirklich fast alle Leute, dass jetzt Ostern ist. Aber ich würde mal behaupten, dass vielleicht nicht ganz alle wissen, was denn Ostern ist. Die Frage ist, wissen wir denn das? Klar, wir wissen, dass wir an Ostern, an die Auferstehung von Jesus zurückdenken und die feiern. Aber was genau ist denn die Hoffnung von Ostern? Welche Bedeutung hat die Auferstehung von Jesus für uns? Wenn du das jetzt hörst, dann drück doch kurz auf die Pause-Taste. Nimm dir ein paar Minuten Zeit, für über diese Fragen nachzudenken. Was ist Ostern für dich? Was bedeutet die Auferstehung? Was ist denn die Hoffnung, die durch die Auferstehung kommt? Ich denke, was den meisten von uns zuerst in Sinn kommt, ist der Sieg über den Tod. Durch das, dass Jesus auferstanden ist, hat er die Macht vom Tod besiegt. Und die Hoffnung, die wir darum haben, ist ein Leben nach dem Tod. Die christliche Hoffnung von Karfreitag und Ostern könnte vielleicht so zusammengefasst werden. Durch den Tod von Jesus am Kreuz sind wir von unserer Schuld befreit und durch seine Auferstehung werden wir ewig leben. Das Lied Nummer 80 aus dem Brunnenbuch, wo wir aber daraus singen, fasst diese Hoffnung zusammen. Es stützt sich dabei auf einen Vers aus dem 1. Korinther 15, Vers 55. Ich lese zwei Strophen daraus. O Tod, wo ist dein Stachel nun? Wo ist dein Sieg, o Hölle? Was kann uns jetzt der Teufel tun, wie grausam er sich stelle? Gott sei gedankt, der uns den Sieg so herrlich hat nach diesem Krieg durch Jesum Christ gegeben. Es war getötet, Jesus Christ, und sieh, er lebet wieder. Weil nun das Haupt erstanden ist, erstehen auch wir, die Glieder. So jemand Christi Worten glaubt, im Tod und Grabe er nicht bleibt, er lebt, ob er gleich stürbe. Wir feiern Ostern, Jesus Sieg über den Tod und die Hoffnung, dass auch wir ewig werden leben. Das singen wir hier. Und ich glaube, das ist auch das, was wir meistens darüber reden. Und das ist ein guter Grund zum Feiern, oder? Das ist ganz sicher ohne eine falsche Hoffnung, das stimmt. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, da kommt ein Aber. Es kommt ein Aber, weil ich glaube, nein, weil ich überzeugt bin davon, dass wir die Hoffnung, die Botschaft der Auferstehung mit dem reduzieren. Der Sieg über den Tod, unsere Hoffnung auf ein ewiges Leben, sind schon eine extrem gute Nachricht. Und wir haben allen Grund, an das zu denken und dafür zu danken und das gemeinsam zu feiern. Aber das ist nicht alles. Das ist nicht die ganze Bedeutung der Auferstehung und darum auch nicht die ganze Hoffnung. Aber was ist sie denn? Damit wir das verstehen können, gehen wir kurz ein bisschen zurück in die Zeit, wo Jesus gelebt hat. Die Juden haben in dieser Zeit daran geglaubt, dass sie nach dem Tod ins Paradies zu Gott kommen. Gott wird sich in dieser Zeit um ihre Seele kümmern und am Ende, am jüngsten Tag, wird Gott die ganze Welt neu machen und dann wird das ganze Volk gemeinsam körperlich auferstehen. Das wäre der Beginn der neuen Erde, wo alle werden leben. Eine Auferstehung in einer neuen Welt, das war dann die Überzeugung. Die Juden hatten also dann schon eine Hoffnung gehabt oder eine Gewissheit auf ein Leben nach dem Tod. Die Hoffnung, die sie in Bezug auf Jesus hatten, hat nichts mit dem ewigen Leben zu tun gehabt. Das war eine ganz andere. Wir finden viel von dieser Hoffnung in den Propheten. Ich lese zwei Verse aus dem Prophet Zacharia, aus dem Kapitel 9, die Verse 9 und 10. Freut euch, ihr Menschen, auf dem Berg Zion. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Eselin. In Jerusalem und im ganzen Land beseitige ich, der Herr, die Streitwagen, die Schlachtrosse und alle Waffen. Euer König stiftet Frieden unter den Völkern, seine Macht reicht von einem Meer zum anderen, vom Euphrat bis zum Ende der Erde. Die Juden hatten also die Erwartung, dass in Zukunft der Messias kommt, der Erlöser. Und wir lesen in diesen zwei Versen, welche Hoffnung in diesem Messias gesteckt. Er wird ein Gerechter sein, er wird Rettung bringen, er wird alle Kriege beenden und vor allem Frieden herstellen. Das Wort Frieden ist das hebräische Wort Shalom. Und das Wort ist viel umfassender als unser deutsches Wort Frieden. Es kann zum Beispiel übersetzt werden mit Wohlergehen, mit Solidarität, Vollkommenheit, Sicherheit, Gesundheit, Wohlstand, Ruhe oder Zufriedenheit. Es meint der Zustand, wenn in allen Bereichen zwischen Gott und Menschen, unter den Menschen, innerhalb der gesamten Schöpfung alles vollkommen gut ist. Du kommst die Augen zu und probier dir eine Welt in Shalom vorzustellen. Eine Welt in absoluter Harmonie, wo alles gut und gerecht und friedlich und liebevoll ist. Das ist eine schöne Vorstellung, oder? Genau das soll durch den Messias gebracht werden. Und die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, haben daran geglaubt, dass Jesus der Messias ist. Der Name Christus ist die Übersetzung vom hebräischen Wort Messias. Wenn also der Petrus zu Jesus sagt, du bist der Christus, das lesen wir in Markus 8, Vers 29, dann hat er daran geglaubt, dass Jesus der versprochene Erlöser ist. Und genau das vollkommene Friedensreich wird bringen. Das ist die Hoffnung. Die Hoffnung, die auf Jesus ist gelegen, ist also nicht in erster Linie eine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod oder die Lösung von Schuld gewesen. Es war die Aufrichtung eines Friedensreichs, nicht irgendwann in Zukunft und auch nicht nur auf geistlicher Ebene, sondern ganz real in der gegenwärtigen physischen Welt mit Jesus als König, im ganz weltlichen Sinn von diesem Wort. Und er ist Jesus gekreuzigt worden. Wir müssen davon ausgehen, dass die Kreuzigung von Jesus für die Jünger das Ende ihrer Hoffnung war. Glaubt mir, kein einziger Jünger hat gedacht, ah ja, Jesus muss einfach sterben, aber nach 3 Tagen kommt er ja dann wieder. Wie gesagt, sie haben daran geglaubt, dass alle Menschen gleichzeitig am Ende der Zeit werden auferstehen. Etwas anderes ist außerhalb ihrer Vorstellungskraft gelegen. Und ich glaube, ja eigentlich außerhalb von unserer, oder? Wir lesen oft genug, dass die Jünger die Hinweise von Jesus auf sein Sterben und seine Auferstehung nicht haben verstanden. Die Kreuzigung hat für die Jünger geheissen, Jesus ist nicht der Messias. Wir haben auf das Falsche rausgesetzt. Und darum überrascht es eigentlich auch nicht, dass bei der Kreuzigung fast keiner von den Jüngern ist vor Ort gewesen, oder? Kannst du dir die Enttäuschung vorstellen von den Jüngern? Ihre grosse Hoffnung ist zerstört worden. Der Mann, von dem, was sie glaubt, er würde als Herrscher ein neues Königreich bringen, ist am Kreuz gestorben. Ausgerechnet am Kreuz, wo dann das Symbol für die Herrschaft von Rom war. Aber dann, nach 3 Tagen, kommt die Auferstehung. Und nicht nur die Seele von Jesus oder sein Geist sind auferstanden. Nein, es war eine körperliche Auferstehung. Wieder können wir gut nachvollziehen, warum die Jünger das zuerst nicht haben wollen glauben. Eine Auferstehung von einem einzelnen Menschen, körperlich, vor allen anderen, war nie ihre Vorstellung der Juden. Das hätten sie nie erwartet. Weil wir erinnern uns, die Auferstehung vom Tod passiert ja erst in der neuen Welt und mit allen zusammen. Was die Auferstehung für die Jünger dann also hat bedeutet, ist Folgendes. Wenn Jesus auferstanden ist, wirklich physisch auferstanden, vor allen anderen Menschen, dann muss er doch der Messias sein. Also bringt er doch das versprochene Friedensreich und das ist jetzt der eigentliche Höhepunkt, dann hat jetzt die neue Welt schon angefangen. Wenn eine Auferstehung von den Toten erst in der neuen Welt möglich ist, dann muss jetzt mit der Auferstehung von Jesus die neue Welt schon angefangen haben. Das Friedensreich fällt nicht erst in die Zukunft an, sondern jetzt. Am Tag der Auferstehung fällt die neue Welt und Gottes Friedensreich an. Wie die neue Welt funktioniert, das übersteigt unsere Vorstellungskraft. Wir sehen es bei der körperlichen Auferstehung von Jesus. Jesus wird nach seiner Auferstehung beschrieben als physischer Mensch. Er ist zum Beispiel für einen normalen Reisenden gehalten worden und er konnte essen. Gleichzeitig konnte er aber auch durch geschlossene Türen gehen und plötzlich verschwinden. Das lesen wir alles in Lukas 24. Er hat also sozusagen die Materie vom alten Körper aufgebraucht, ist aber transformiert worden und hat einen himmlischen Körper bekommen. Das übersteigt alles, was wir kennen und alles, was wir mit Wissenschaft beweisen oder erklären können. Was die Auferstehung uns zeigt, ist, dass neben unserer Weltanschauung noch eine andere Weltanschauung existiert. Eine andere Dimension. Es gibt neben unserer Welt eine Welt, die anders läuft als bei uns. Diese Welt, das ist der Himmel. Wir haben manchmal das Gefühl, dass der Himmel sehr weit weg sei. Erde und Himmel sind getrennt, zwei verschiedene Orte. Das jüdische Denken überliefert uns ein schönes Bild, das uns helfen kann, die Botschaft der Auferstehung besser zu verstehen. Sie sagen, die Erde und der Himmel sind nicht zwei unterschiedliche Orte. Es sind zwei unterschiedliche Dimensionen innerhalb der guten Schöpfung. Und die sind wie durch einen dünnen Vorhang voneinander getrennt. Gottes Dimension, der Himmel, ist rund um uns herum, überall. Nur durch einen dünnen Vorhang von uns trennt. Schau dich mal um, dort wo du bist. Ist es nicht ein wunderschöner Gedanke, dass du nur durch ein dünnes Tuch vom Himmel getrennt bist und nur das musst du auf die Seite schieben und du bist direkt im Himmel? Oder noch besser, der Himmel ist direkt bei dir. Bei der Auferstehung ist genau das passiert. Der Vorhang ist auf die Seite geschoben worden und Gottes Dimension, ein Stück vom Himmel, ist direkt auf die Erde gekommen. Und genau das ist in der neuen Welt, die mit der Auferstehung von Jesus schon angefangen hat, möglich. Jesus hat Gottes versprochene, herrliche Zukunft, Gottes Dimension, in die physische, reale, irdische Gegenwart gebracht. Ins Hier und Jetzt. Der Vorhang zwischen Himmel und Erde ist durchlässig geworden. Das ist die gute Nachricht. Das ist mit der Botschaft der Auferstehung. Könnt ihr euch noch erinnern, welche herrliche Zukunft Gott hat versprochen? Die Welt in Shalom, dem umfassenden Frieden, dieser Harmonie. Die Auferstehung von Jesus sagt uns auf der einen Seite, ja, diese Welt wird kommen. Gott wird irgendwann in Zukunft für den ganzen Kosmos das machen, was er für Jesus an Ostern hat gemacht, diese Transformation. Irgendwann wird er einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, nicht im Sinn von Zerstörung und Neuschaffung, sondern im Sinn eben von einer Transformation, gleich wie mit dem Körper von Jesus. Irgendwann wird der Vorhang fallen und der Himmel wird auf die Erde kommen. Irgendwann wirst auch du einmal in dieser Welt leben. Das ist die eine Seite dieser grossen, artigen Hoffnung. Aber die Auferstehung sagt uns auf der anderen Seite auch, die zukünftige Rettung, die Gott geplant und verheissen hat, hat durch die Auferstehung schon angefangen, jetzt wahr zu werden. Und mit deiner Erlösung bist du jetzt bereits ein Bürger dieser Welt. Ich möchte hier gerne den englischen Theologen Anti Wright zitieren. Er sagt, dass wir nicht auf diese Erlösung warten müssen. Wir können sie hier und jetzt genießen, indem wir das, was in der Zukunft kommen wird, in der Gegenwart schon authentisch aufblitzen lassen. Zusammengefasst können wir hier sagen, die Hoffnung ist das, wo man bekommt, wenn man realisiert, dass es eine andere Weltanschauung gibt. Eine Weltanschauung von absoluter Gerechtigkeit, vom totalen Frieden von allumfassender Liebe, eine Welt in absoluter Harmonie. Und die Hoffnung ist auch das, was man bekommt, wenn man realisiert, dass diese Welt jetzt schon angefangen hat und Stück für Stück sichtbar wird. Jetzt könnten wir uns also zurücklehnen vielleicht, oder wir könnten denken, gut, etwas Gutes können wir hier schon erleben und am Ende wird sowieso alles gut, also warten wir einfach ab, oder? Aber das Zitat von oben hat schon angeklungen. Und das Neue Testament ist voll von Hinweisen darauf, dass die erlösten Menschen dazu gedacht sind, ein Vorgeschmack auf das zu sein, was Gott am Ende mit der ganzen Welt wird machen. Beim Bau von seinem Reich mit dabei zu sein. Was Jesus in seinem Leben hat gemacht, ist genau das. Er hat ganz direkt in der Gegenwart das gelebt, was langfristig auf die Zukunft ist verheißen war. Und genau diese Aufgabe gibt Gott jetzt uns allen. Bau an Gottes Reich, indem du so lebst, wie es in Zukunft wird sein. So, lass du den Himmel mit auf der Erde aufblitzen. Und so wird alles, was du jetzt machst, nicht vergeben sein. Der Paulus schreibt im 1. Korinther 15 einen ganz langen Text über die Auferstehung. Und es ist sehr interessant, mit was dass er aufhört. Eben nicht mit «Lehn dich zurück und spann dich und warte ab», sondern er schreibt im Vers 58 «Deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein. Denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist.» Wenn ich die Botschaft von Ostern müsste zusammenfassen, würde ich sagen, Jesus ist auferstanden. Darum hat Gottes neue Welt schon angefangen und darum haben wir als seine Nachfolger eine neue Aufgabe. Das Leben vom Himmel in die heutige, reale, irdische Wirklichkeit zu bringen. Ich komme noch einmal auf das Lied zurück, das ich ganz am Anfang schon zitiert habe, wo es um die Erlösung ging. Dort heisst es in letzter Strophe, «Das ist die reiche Osterbeut, der wird teilhaftig werden, Fried, Freude, Heil, Gerechtigkeit im Himmel und auf Erden. Hier sind wir still und warten fort, bis unser Leib wird ähnlich dort Christi verklärtem Leibe.» Die erste Hälfte der Strophe sagt genau das, was Ostern ist. Das Versprechen von Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Himmel, aber auch hier auf Erden. Mit der zweiten Hälfte der Strophe bin ich aber nicht ganz einverstanden. Wir sollen eben nicht nur warten, bis wir irgendwann erlöst werden, bis das Friedensreich einmal kommt, sondern heute leben wir bereits als die Erlösten. Und diese Erlösung, diesen Himmel, sollen wir heute schon sichtbar machen. Und das ist möglich durch die Auferstehung. Wir wissen alle, dass unsere Welt nicht dem Ideal von dieser herrlichen Zukunft entspricht. Das Friedensreich von Gott hat erst angefangen, es ist noch nicht vollendet. Unser Auftrag ist, auf das Königreich herzuarbeiten. Wir sollen, oder besser, wir dürfen Strassenschilder vor Hoffnung sein, die auf den Himmel weisen. Wir dürfen Punkte sein, wo sich Himmel und Erde überschneiden. In welchem Punkt in deinem Leben berühren sich Himmel und Erde? Um das geht es auch im Vater unser. Wir beten dort, dass Gottes Reich kommen soll und dass sein Wille geschehen soll, wie im Himmel so auf Erden, genau dass das Friedensreich auf Erde sichtbar wird. Gottes himmlisches Reich auf der Erde sichtbar, immer mehr, das ist es, wo wir darauf herarbeiten und das ist es, wo wir dafür beten wollen. Beten wir also jetzt zusammen das Gebet, das der Kern der Osterbotschaft so schön aufnimmt. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn du die Predigt hörst, dann empfehle ich dir jetzt, heute einen Stift und ein Stück Papier zu holen. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen, die dir helfen können, die Botschaft vor Ostern mit in den Alltag zu nehmen und ganz praktisch umzusetzen. Ich komme bei diesen Fragen zurück auf den Begriff des Shalom und was der alles meint. Also bist du bereit? Wo bringst du den Menschen in deinem Umfeld Wohlergehen? Wie kannst du ein Friedensstifter sein in Situationen vom Krieg, aber auch von Streit und Missgunst? Wo trägst du zu sozialer Gerechtigkeit bei? Wo und wie sorgst du dafür, dass andere Menschen sich sicher und geborgen fühlen, gerade auch jetzt in dieser unsicheren Zeit? Wo bist du ein Ruhepol für Menschen, die gestresst oder ruhelos sind? Wie kannst du zur Zufriedenheit der Menschen um dich herum beitragen? Wo handelst du solidarisch? Zusammenfassend noch einmal die Frage, die vorher schon mal kam. Mit was oder wie bist du in deinem Leben ein Punkt, wo sich Himmel und Erde berühren? Nimm die Fragen mit und fange heute konkret damit an, Himmel auf Erde zu leben und mit dem sichtbar zu machen, was die Hoffnung vor Auferstehung ist. Für das wünsche ich dir die Führung und den Segen von Gott. Amen.